Ja, von mir nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich auch, dass ihr da seid, auch einige Gäste unter euch, auch euch allen ganz herzlich willkommen hier bei uns in der FEG Rodenbach. Zu Beginn lese ich uns den Predigttext und das steht in 1. Petrus 5, 1 bis 4. Und da schreibt Petrus an die Gemeinde, und das ist schön, da schreibt er an die Gemeinde, aber dann schreibt er auch in dem Brief an die Gemeinde auch an die Ältesten. Das heißt, das ist irgendwie nicht nur was nur für die Ältesten, sondern es ist auch wichtig, dass die Gemeinde das erfährt. Deswegen steht es in diesem öffentlichen Brief. Ich lese es uns mal. Petrus schreibt, jetzt noch ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Ich bin ja selbst ein Ältester und ich bin ein Zeuge der Leiden, die Christus auf sich genommen hat, habe aber auch Anteil an der Herrlichkeit, die bei seiner Wiederkunft sichtbar werden wird. Deshalb bitte ich euch eindringlich, sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Spielt euch nicht als Herren der Gemeinde auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte, Jesus, erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Ich bete mit uns. Herr Vater, ich danke dir für diesen Tag, dass wir zusammenkommen können als Gemeinde, als Gläubige zusammenkommen können, ja, um dich anzubeten, die Ehre zu geben und auf dein Wort zu hören. Und du siehst, wir haben bald die Ältestenwahlen, wir haben jetzt die Vorschläge, die werden heute abgegeben, die letzten, und werden nachher ausgewertet und wir überlegen, wer könnte Ältester sein. Und du siehst auch, wer vorgeschlagen ist und du siehst auch, wer mit den Gedanken heute spielt, Ältester zu werden. Und ja, ich bitte dich einfach, dass du ja Klarheit uns als Gemeinde schenkst, aber auch jeden Einzelnen, auch Leute, die vorgeschlagen sind, Leute, die, denen das vielleicht aufs Herz liegt, dass du uns einfach Klarheit schenkst für jeden Einzelnen, was für ihn dran ist, was für sie dran ist, was ja dein Wille ist für unser Leben. Herr, du hast gesagt, du hast gute Pläne für uns, du hast Wege für uns vorbereitet und in diesen Wegen wollen wir gehen. Und so bitte ich dich einfach um Klarheit, um Einsicht und auch den Mut, diese Wege mit dir zu gehen. In Jesu Namen. Amen. Wir sind ja momentan in diesen, Gemeindewahlprozess und da ist es ja auch normal, dass dann irgendwann kommt da mal eine Predigt übers Ältestenamt. So. Und ich bin mal ganz ehrlich, mich frustriert das. Mich frustriert das, über Älteste zu predigen manchmal, vor einer Ältestenwahl, weil, also ich glaube, das schon wichtig und auch gut ist, über die biblischen Qualifikationen zu predigen und auch zu sagen, ja, was ein Ältester alles machen kann und machen muss und was er drauf haben muss und so. Aber manchmal frustriert mich das, weil ja manchmal dann auch so Stimmen laut werden, ja, das kann ja sowieso keiner einhalten, diese ganzen Qualifikationen. Wenn die Bibel davon spricht, in 1. Timotheus 3, 1 bis 7, da steht, man soll berufen sein, Mann einer Frau, besonnen, man muss fähig zum Lehren sein, verantwortungsbewusst, Gastfreundschaft. Und hier auch hier Gastfreundschaft, das, damit ist nicht gemeint, ich lade hier meine Freunde aus der Gemeinde ein, sondern das sind die Fremden, die mit der Gemeinde nichts zu tun haben. Diese Gastfreundschaft ist damit gemeint, also auch so eine orientalische Gastfreundschaft, antike Gastfreundschaft, dass man kein Säufer ist, dass man nicht ständig über mit der Bierflasche gesehen wird, ja, dass man dafür bekannt ist, dass man nicht streitsüchtig ist, kein Rechthaber, ja, es gibt so Leute, die müssen immer Recht haben, ich neige ja auch manchmal dazu, Recht zu haben, ja, habe auch Recht, nee. Aber man neigt manchmal dazu, das ist so eine Erbkrankheit in der Familie, Rechthaberei, ja. Älteste sollen Vorbild sein, also es gibt so viele Qualifikationen, also muss man eine Familie gut vorstellen, und das ist ja auch alles wahr, und das, die Latte hängt ziemlich hoch fürs Ältestenamt, das muss man auch so sehen. Ja, die Bibel sagt hier, das ist schon was Besonderes, das hat auch schon was, einen hohen Anspruch, Ältester zu sein. Und es gibt Leute, die lassen sich davon abschrecken, dann die sagen, hier, das kann doch sowieso keiner einhalten, und dann erfüllt ja sowieso keiner, und deswegen ist ja eigentlich egal, wen ich wähle. Hauptsache, es macht jemand. Und das ist das, was dann, also wenn man mal sowas hört, dann frustriert einen das. Irgendeiner muss ja den Job machen und deswegen müssen wir Älteste wählen und wir brauchen ja mindestens so und so viel. Und es gibt ja Gemeinden, die brauchen dann mindestens 5 oder 6 oder 4 oder 3 Älteste. Das steht dann in den Satzungen drin. Und dann, damit das Gemeindeleben weitergeht, damit die Show weitergeht, werden dann Leute gewählt. Das muss dann so sein. Und dann denkt man gar nicht mehr über die Qualifikation nach und was Gott einem so aufs Herz legt, sondern man wählt dann nach, oh ja, den mag ich oder die oder der oder die, die kann es tun. Und wen soll ich denn sonst wählen? Ja? Man hat ja nur die Leute, die dann vorgeschlagen sind. Oder ich kann mir nur den vorstellen, dass er vorgeschlagen wird. Also das ist dann schon manchmal schwierig, wenn man sagt, ja, die Qualifikation kann keiner erreichen und dann lassen wir sie fallen. Es gibt verschiedene Arten, wie man mit diesen Qualifikationen umgehen kann. Ja, das eine ist, man lässt sie fallen, weil kann ja sowieso keiner erfüllen, die Qualifikationen. Ja, man hört auch Älteste, die sagen dann, ja, dann bin ich ja sowieso raus, kann ich ja sowieso nicht machen. Oder man sagt, hier, diese Latte ist hoch. Ich werde es vielleicht nicht in allen Punkten so erreichen, aber ich strecke mich danach aus. Ich versuche, diese Person zu sein, die dort beschrieben ist. Und versuche und richte mich daraus, diese Qualifikation zu erfüllen. Vielleicht erfülle ich nicht alle 100%, vielleicht da 80%, hier 40%. Ja? Aber ich versuche, diese Qualifikation zu erfüllen. Und diese Qualifikationen sind ja generell nicht nur für Älteste. Klar, für dieses Ältestenamt schon, aber jeder Christ und jede Christin sollte doch diese Qualifikation eines Ältesten erfüllen. Das sollte doch unser Ziel sein, als Christen reife, erwachsene, gläubige Christen zu sein, die doch diese Qualifikation alle erreichen. Das ist unser Ziel in der Heiligung. Irgendwann alle, dass wir da mal ankommen, da, wo ja die Ältesten sein sollten oder wo die Ältesten ziemlich nah dran sein sollten, das sollte ja auch unser Ziel sein, die jetzt keine Ältesten sind. Die Ältesten der Gemeinde, das sollen ja die reifen Männern und Frauen sein, die reifen Christen in der Gemeinde sein, wo wir wissen, ja, die haben diese Qualifikation, die haben das, was es braucht, um Ältester zu sein. Die geistlich Reifen der Gemeinde. Und weil man die Qualifikation ja sowieso nicht erfüllen kann, dann geht man meist auf die Begabung, dann sagt man, jopp, man guckt, ja, wer kann das machen, wer hat denn die Gabe dafür? Ja? Das kann auch ein Fehlschluss sein, dass man nur auf die Begabung geht. Es gibt Leute, die haben wunderbare Leitungsbegabung, aber eine absolute Katastrophe im Ältestenkreis, weil ihnen etwas fehlt. Oder es gibt Leute, die haben wunderbare Begabung zu reden, zu predigen, aber ihnen fehlt was. Oder es gibt Leute, die haben wunderbare Begabung in der Seelsorge, aber ihnen fehlt was. Und darauf möchte ich heute das festnageln. Und ich muss sagen, Gott sei Dank kann ich von unseren Ältesten sagen, die wir haben, kann ich sagen, die sind qualifiziert. Die Ältesten unserer Gemeinde, die haben auch die Gabe zu lehren, die haben auch die Befähigung. Aber die haben meiner Meinung nach das auch, worauf es mir am allermeisten ankommt, beim Ältestenamt. Das Allerwichtigste. Und das ist das Herz eines Hirten. Das Herz eines Hirten ist meiner Meinung nach das wichtigste Kriterium. Wenn du das Herz des Hirten nicht hast und du hast die vollste Begabung, dann taugt das nichts. Ja, Paulus schreibt es ja in 1. Korinther 13, ja, du kannst beste Prediger sein, du kannst beste Worship-Leader sein, du kannst alles am allerbesten machen, aber wenn die Liebe fehlt, dann taugt das alles nichts. Und hierauf kommt es auch bei dem Ältestenamt an. Begabung, wunderbar, ja, und das ist auch gut. Und du kannst auch viele Sachen lernen im Ältestenamt, auch an Begabung, was dir fehlt, und du kannst dir Sachen aneignen, und Gott schenkt dir auch das, was du brauchst. Aber wenn du das Herz des Hirten nicht hast, und wir gucken uns gleich an, was das bedeutet, das Herz eines Hirten zu haben, dann ist dieses Ältestenamt nichts, dann bist du da an der falschen Stelle oder das taugt dann nichts. Was meine ich jetzt, wenn ich vom Herz des Hirten rede? Und um uns das anzugucken, was das Herz des Hirten ist, müssen wir uns mal angucken oder dürfen wir uns Jesus angucken? Weil Jesus ist ja hier in diesem Text der Oberhirte. So schreibt es, gehen wir mal auf den Bibeltext zurück. So schreibt es der Paulus, er spricht hier von den Oberhirten, der dann irgendwann wiederkommt. Übrigens macht die Bibel keinen Unterschied zwischen Ältesten und Hirten oder Pastor. Also jeder Älteste ist Pastor und jeder Pastor ist Ältester. Die werden synonym gebraucht. Also da kennt die Bibel keinen Unterschied zwischen Pastoren und Ältesten. Pastor heißt einfach Hirte. Ah, das wusstet ihr schon. Und bei Jesus, der Oberhirte, da sehen wir, wie das Herz eines Hirten schlagen muss für die Gemeinde. Und das ist mir ganz wichtig. Und wir lesen in Markus 6, lesen wir, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lernen. Ich finde das super hier, das ist mein Vers eigentlich. Ja. Ein Hirte, jemand, der das Herz einen Hirten hat, der leidet mit der Gemeinde, der fühlt mit der Gemeinde. Der ist empathisch der Gemeinde, der hat ein Herz für sie. Der liebt die Gemeinde und wenn es ihr gut geht, freut er sich. Und wenn es ihr schlecht geht, dann ist er auch traurig. Er leidet mit, das ist so ein heiliges Mitleiden und mit traurig sein, wenn was nicht läuft in der Gemeinde. Also das Herz eines Hirten schlägt für die Gemeinde, für seine Schäfchen. Und Jesus hat gesehen, dass die keinen Hirten hatten, ein tiefes Mitgefühl gehabt und war traurig über die Menschen. Was macht er? Er predigt lange. Ich habe euch sehr lieb. Ja? Übrigens hat der Carlos euch letzte Woche auch sehr lieb gehabt, habe ich gehört. Ja. Jesus fängt hier an, die Menschen zu lehren. Eigentlich war es die geistliche Aufgabe, damals der Pharisäer und der anderen Führer, ja, die ganzen Pastoren, die damals in Israel rumgelaufen sind, das war denen ihre Aufgabe, die Menschen zu unterrichten, zu lehren, sie zu füttern, geistlich zu versorgen. Ja, aber diesen Menschen hat das Herz des Hirten gefehlt. Ja, und Jesus hat dieses Herz des Hirten par excellence und liebt seine Schafe und fängt sie an, geistlich zu versorgen, gibt ihnen das, was sie geistlich brauchen. Und er hat dieses Herz. Er interessiert sich für das geistliche Wohl dieser Menschen. Und wenn Jesus Menschen beruft zum Ältestenamt, deswegen glaube ich, ist es auch eine Frage auch der Berufung. Wir machen ja auch eine Berufungswahl. Das heißt, wenn jemand vorgeschlagen ist zum Ältesten und er sagt, ja, ich sehe das genauso und ich fühle mich berufen, Ältester zu sein, dann stimmt die Gemeinde ab. Die wählt ja nicht den Ältesten dann, sondern bestätigt ja die Berufung des Ältesten. Wenn ein Ältester sich oder wenn ein Mensch sich zur Verfügung stellt und sagt, ich möchte Ältester werden, dann wird das von der Gemeinde bestätigt oder auch nicht. Ja? Sonst könnten wir einfach wählen und dann fragen wir danach, möchtest du machen, ja oder nein? So wie in der Schule, ne? Da ist das manchmal so, wenn da zum Klassenelternbeirat gewählt wird, dann muss man danach fragen, ja oder nein. Genau, deswegen gehen immer ganz viele Leute dann in den Wahlausschuss, damit sie nicht gewählt werden können. Ja. Aber Gott, Jesus, schenkt Menschen in der Gemeinde ein Herz für die Gemeinde. Ein Herz eines Hirten, ein Herz, das mitleidet, ein Herz, das mit der Gemeinde mitfiebert. Leider kanntet ihr mich vor 15 Jahren nicht. Oder vielleicht war das auch gut so, vielleicht, dass ihr mich nicht kanntet. Aber vor 15 Jahren interessierte mich die Gemeinde eigentlich, vielleicht muss ich sagen, Dreck. Also gar nicht so viel. Vor 15 Jahren bin ich zwar auch zur Gemeinde gegangen, das war auch schön, habe gesungen, ja, war auch da und habe mich auch gefreut, in der Gemeinde zu sein. Aber ich hatte damals, vor 15 Jahren hatte ich kein Herz für die Gemeinde. Ich ging dahin, habe dann auch gegessen, Kaffee getrunken und so und habe auch viel erlebt und bin auch gewachsen im Glauben und es war alles gut. Aber ich hatte irgendwie so das Bedürfnis, mich um die Gemeinde zu kümmern, hatte ich jetzt nicht. Und das, ich denke mal, das gibt's auch, ist ja auch nichts Schlimmes. Ja? Also viele von euch haben das vielleicht auch, haben jetzt auch nicht so das Herz jetzt für die Gemeinde, müssen sich um alle kümmern. Aber Gott hat verschiedene von euch die Gemeinde aufs Herz gelegt und ihr leidet darunter, wenn hier irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll oder wenn es hätte besser laufen können. Und bei mir war das auch so. Leidenschaftlich wurde ich meist nur in der Gemeindeversammlung, wenn es um irgendwelche Themen ging, die mich interessiert haben. Ich weiß noch ein Thema, wenn ich das kurz erzählen darf, in den USA war, in Amerika war damals, da haben die Jugendlichen angefangen, Waffen mitzubringen in die Gemeinde, ja, also hier so Kollegen wie ihr, ne? Die hatten damals, war es auf einmal modern, so ein Concealed Weapon Training zu machen, also so ein verstecktes Waffen, da braucht Waffentraining musste man haben, um versteckt Waffen mitzunehmen, und das hat dann einer gemacht, und dann haben die anderen das spitz bekommen, dann haben die anderen Jugendlichen das auch gemacht, und dann fingen die an, jeder so seine Knifte mitzunehmen in Gottesdienst. Ist ja legal in der USA. So, und irgendwann, also ich als Deutscher, mir war es dann komisch, dann habe ich das mal angesprochen, ja, ging ja auch um meine Kinder und so, und dann wurde das Thema in der Gemeindeversammlung, und da habe ich dann leidenschaftlich auch diskutiert und mit den Amerikanern, die haben das gar nicht so verstanden, was hat er denn da, der Deutsche, ne? Ich war auch der sich beschwert hat, dass da die Flaggen zu weit auf der Kanzel waren. Die hatten auch Flaggen auf der Kanzel. Ja, und da haben wir darüber diskutiert, über die Waffen, und konnten uns dann nachher darauf einigen, dass der an der Technik sitzt, Marcel, ne, und Rebecca, da hatten wir nur einen, dass der an der Technik sitzt, dann eine Waffe mitnehmen darf. So, falls eine Schießerei ist, dann kann der hinten von der Technik, darf dann rumballern. So, das war dann ein Kompromiss. Die Amerikaner waren glücklich. Ja, der Quotendeutsche war glücklich in der Gemeinde, ja. Und der Sheriff, wir hatten auch einen Sheriff in der Gemeinde, der hat gesagt, ich bringe meine trotzdem mit. Ja, gut. Sheriff hat immer recht, das wisst ihr ja auch. Ne? Naja, aber die Gemeinde hat mich so ansonsten ja nicht so interessiert, ja. Und ich war ein ganz normales Gemeindemitglied wie andere auch. Ja, klar hast du so ein bisschen mit der Gemeinde gefiebert und so, aber so richtig, wo es hingeht mit der Gemeinde, das Wohlergehen der Gemeinde, das Wohlergehen jedes Einzelnen, lag mir nicht auf dem Herzen, bis Gott mein Herz verändert hat. Und ich kann euch gar nicht genau sagen, wann das jetzt so war, aber Gott hat auf einmal mein Herz verändert und hat mir eine tiefe Leidenschaft geschenkt für Gemeinde, eine tiefe Liebe für die Menschen in der Gemeinde. Auf einmal wurden die mir wichtig. Ja, und ich fing an, die Leute zu besuchen und habe angefangen, auf einmal für die Leute zu beten. Das war irgendwie komisch, weil ich es vorher nicht gemacht habe. Ja, und auf einmal wollte ich auch predigen. Klar, ich wollte den Leuten dann auch was sagen. Ich habe ja dieses Rechthabergehen in der Familie. Und fing dann an zu predigen. Und mir war irgendwie das geistliche Wohl der Gemeinde, lag mir auf dem Herzen. Ich wollte, dass die Gemeinde wächst. Ich wollte, dass die Gemeinde gesund wird. Mich hat das auf einmal richtig berührt und interessiert. Und habe gemerkt, dass Gott das in mir wirkt. Weil von mir aus kam das nicht. Gott wirkte das in mir. Und wir sehen das in der Bibel, dass Gott Männer und auch Frauen beruft, ja, und ihnen die Gemeinde aufs Herz schenkt, aufs Herz legt. Ein Hirte leidet mit der Gemeinde. Ein Hirte versucht eng mit der Gemeinde in Kontakt zu sein, mit den Leuten in Kontakt zu sein und will wissen, wie es ihnen geht, und ist eng bei ihnen. Der Hirtenjob ist da in 24 Stunden am Tag im Dienst, 24 Stunden in der Woche im Dienst, 7 Tage die Woche, so, ja, 24/7. Und dieser Hirte macht diesen Dienst eigentlich auch gerne, auch wenn er frustrierend ist manchmal und auch anstrengend. Ein Hirte macht diesen Dienst, weil ihm die Gemeinde anvertraut ist. Das Wertvollste, was einem Ältesten anvertraut ist, das ist die Herde Gottes, das ist die Gemeinde. Und hier geht es nicht um das Gebäude oder um die Kohle, die ihr spendet, oder auch nicht, ja, um die Sachen, die wir hier haben. Das ist nicht das Wertvollste, was die Ältesten verwalten oder worum die Ältesten sich kümmern sollen, sondern das Wertvollste, worum sich die Ältesten kümmern sollen, das sind die Schäfchen, das ist die Herde. Und das Herz eines Hirten zu haben, bedeutet für einen Ältesten, für das Ältestenamt, dass man sich wie Jesus der Herde hingibt, dass man sich aufopfert auch für die Herde, weil die Jesus am allerwichtigsten ist. Ihr seid das Allerwichtigste für Jesus auf dieser Erde. Das müsst ihr euch mal reinziehen, das müsst ihr euch jetzt einfach mal zu Gemüte ziehen. Ihr seid für Jesus das Allerwichtigste hier auf dieser Erde. Die Gemeinde, die Herde Gottes, die Schäfchen. Auch die Leute im Seelbach und in Steinbach, auch im Fellerdillen und Dilbrecht und auf den alle, die zur Familie Gottes gehören, ihr seid das Allerwichtigste für ihn hier auf dieser Erde. Und weil er euch so lieb hat und weil ihr so wichtig seid für ihn, setzt er Menschen ein, die Älteste sind, die auch und schenkt ihnen auch dieses Herz für euch und sollen auch wichtig sein für euch. Aber auch die Ältesten sind ja auch nur Schafe. Jeder Christ ist ein Schaf Gottes, gehört zur Herde. Und ich will ganz kurz was zu diesem Bild des Schafes sagen, zu dieser Herde. Und dieses Bild ist eigentlich schon sehr alt. Und spätestens seit König David, der ein Hirte war, wird das Bild in der Bibel auch benutzt. Dieses Bild eines Hirten und der Schafe. Und es gibt so einige Eigenschaften, muss ich leider so sagen, ich habe das heute nochmal nachgelesen, weil mich das interessiert hat, die wir mit den Schafen teilen. Ja? Ich habe noch so ein Buch von so einem Hirten aus Neuseeland. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Das ist, was wir von so einem Hirten lernen könnt. Das ist so ein Buch, kann ich euch geben, wenn ihr wollt. Das ist sehr interessant. Und dann setzt ihr das so gegenüber. Also welche Eigenschaften wir mit Schafen zusammen zu tun haben. Und eins davon ist zum Beispiel unsere Halsstarrigkeit. Also unsere Eigensinnigkeit. Wenn wir uns was in den Kopf setzen, ja, dass wir das dann so verfolgen und nicht nach links und rechts gucken, dass wir da eigentlich dann auch beratungsresistent manchmal sind. Ich muss daran denken, als ich im Seminar saß, als ich da studiert habe in der Hochschule, da saß ich am Tisch und da war es langweilig, dann habe ich rausgeguckt und wir hatten da auch so eine Schafherde da und da habe ich gesehen, da war ein Schaf, das hat den Kopf durch den Elektrozaun gesteckt und war da am Weiden. Ja, so. Und immer was, dann warst du am Kauen. Ja, da ging dann so die ganze Zeit. Das habe ich mir ein paar Minuten angeguckt, da habe ich gesagt, nee, da kannst du nicht einfach nur gucken. Bin dann auch raus, der Dozent konnte das nicht nachvollziehen. Und dann habe ich da das Schaf rausgeschnitten aus diesem Zaun, musste ich leider kaputt machen. Ich weiß nicht, wie der Kopf da durchgegangen ist. Ich weiß nicht, Christian, ich erkläre es mir das nachher mal, wie das so funktioniert. Ja. Weil es unbedingt auf der anderen Seite des Zauns Gras essen wollte, hat es den Kopf durchgesteckt. So. Und dann ging ich da weg, sitzt wieder im Seminar und wisst ihr, was passiert ist? Ein paar Minuten später. Ein anderes Loch. Nicht das, wo ich hier aufgeschnitten habe, wo ja genug Platz war, ja? Sondern ein anderes Loch, was auch eng war, da auch den Kopf durch. Also so eine Halsstarrigkeit. Ja? Und Gott selbst sagt das in 2. Mose, ja, zu den Volk Israel. Ihr seid ein halsstarriges Volk. Ich hole euch aus Ägypten raus, ja? Geh auf den Berg, hol eben mal die 10 Gebote ab. Und dann komme ich wieder und was macht ihr? Ihr betet auf einmal ein goldenes Kalb an. Ja? Also manchmal, wir ticken ja wie Schafe, wir gehen in die Irre, wir überlegen manchmal nicht, was wir machen. Das ist ja also ganz menschlich so. Aber wir haben so manche Eigenschaften von den Schafen, habe ich ja auch. Aber deswegen nennt uns die Bibel oder Gott nennt uns deswegen nicht Herde Gottes. Nicht, weil wir diese gleichen Eigenschaften haben, dass wir manchmal dumm sind, dass wir eigensinnig sind, dass wir manchmal einfach planlos umherlaufen. Es gibt Berichte über Schafe, wo der Wolf kommt und frisst die Schafe auf und die anderen Schafe laufen nicht weg und gucken zu. Ja. Das könnte hier aber auch in der Gemeinde passieren. Ist ja, wenn ein Irrlehrer kommt und verbreitet Irrlehre und macht irgendwas und dann gucken wir zu und machen nichts und tun nichts, weil ist ja nicht unsere Aufgabe. Also es gibt viele Sachen, die gleich sind, aber deswegen nennt uns die Bibel nicht Herde Gottes, sondern die Bibel oder Gott nennt uns Herde Gottes, seine Schafe, aus einem ganz anderen Grund, weil Schafe damals unheimlich wertvoll waren für die Menschen. Ja, die Wolle, du konntest ein Schaf komplett verwerten, die Wolle, das Fleisch, das hat das Überleben gesichert. Wenn du viele Schafe hast, dann war es einfach schweinereich, ja, oder Schafe reich. Du warst einfach reich. Und das sehen wir ja. Abraham und Mose hat ja auch viele Schafe gehabt. Und man war einfach reich. Und man ist unheimlich wertvoll. Und wir sind für Jesus unheimlich wertvoll. Und das zeigt dieses Bild der Schafherde, weil Schafe unheimlich wertvoll damals waren. Das war einfach ein Riesenschatz, wenn du viele Schafe hast. Und wir sind für Jesus genauso wertvoll als seine Schafe. Natürlich teilen wir ein paar Eigenschaften hier und da. Teilen wir vielleicht auch mit den Kühen, ich weiß es nicht. Ja, aber wir sind unheimlich wertvoll für Jesus. Und Jesus liebt uns nicht, weil wir so unheimlich liebevoll oder liebenswürdig sind oder weil wir es verdient haben, geliebt zu werden, sondern einfach, weil er uns um seiner selbst willen liebt. Weil wir unheimlich wertvoll für ihn sind, weil wir in sein Ebenbild geschaffen sind. Und weil wir so wertvoll für Jesus sind, als seine Herde, als seine Hirte, als seine Schafe, deswegen ist ja der Oberhirte selbst auf die Erde gekommen, als erster Missionar, und hat sein Leben gegeben für seine Schafe. Und er sagt selbst in Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Wenn du den Ruf hast, Ältester zu sein, brauchst du dieses Herz eines Ältesten, eines Hirten, dass du auch bereit bist, dein Leben zu geben für die Schafe. Das ist hier in Deutschland Pillefitz, da ist das hier, ja, da opfere ich Zeit, da opfere ich Geld, da opfere ich Arbeitskraft für die Gemeinde. Aber geh mal ins Ausland, geh mal nach China, geh mal irgendwo anders hin, wo Älteste wirklich ihr Leben lassen für die Gemeinde, wo die in den Knast gehen, weil die nicht aufhören zu predigen, weil die nicht aufhören, sich zu treffen und die Gemeinde zu versorgen. Dafür gehen die in den Knast, dafür werden die gefoltert, dafür werden die ermordet. Hier ist es alles Pillefitz. Hier ist das Ältestenamt vielleicht, ja, vielleicht auch mal, ja, das muss jemand machen. Aber wenn man sich überlegt, was dahinter steckt, dass man sich opfert für die Schafe, für die Herde, dass man sich hingibt, dass sie geistig versorgt werden. Da gibt es Leute, die hören nicht auf, die Schafe geistig zu versorgen, gehen dafür in den Bau. Das Herz eines Hirten, das sieht man sehr gut bei Jesus, der bereit ist, sein Leben zu geben und hat sein Leben für die Herde gegeben. Er hat sein Leben gegeben, weil ihr ihm unendlich wertvoll wart. Aber bei den ganzen aufopfernden Ältesten, klar, müssen auch aufopfern. Es schreibt auch Paulus an die Ältesten in Ephesus, in der Apostelgeschichte, gib Acht auf euch selbst. Also man kann auf beiden Seiten des Pferdes runterfallen, man kann auch seine Familie opfern für die Gemeinde. Und dann disqualifiziert man sich auf der anderen Seite wieder. Gib Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als guter Hirte. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Also ihr alle seid kostbar erkauft. Ihr seid unheimlich wertvoll. Das Blut Jesu Christi ist wegen dir vergossen worden. Und er setzt dann Hirten ein, die sich dann um euch kümmern. Weil ihr ihm so wertvoll seid. Er lässt euch nicht allein. Aber ein Hirte weidet auch die Gemeinde. Nicht füttern, weiden. Also auf eine Wiese bringen, wo die Schafe dann selbstständig essen. Und das ist ja auch, Schafe werden nicht gefüttert. Ne? Christian, gehst du hin und steckst ihm was in den Mund die ganze Zeit? Nö, das machen die von alleine. Ne? Genau, und auch wir Christen sollen ja uns auch selbst ernähren. Aber die Ältesten sollen gucken, dass es eine grüne Wiese gibt, dass einfach dass gesunde Leere da ist, dass wir uns gut ernähren können als Schafe. In Matthäus 4, Vers 4, da sagt Jesus den Teufel zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Also das Bedürfnis des Menschen ist nicht nur Nahrung, sondern auch geistliche Nahrung, Nahrung für die Seele. Sonst verkümmern wir, sonst gehen wir kaputt und wir leben davon, von Gottes Wort. In übertragenem Sinne bedeutet das auf das Herz eines Hirten für die Ältesten hingesehen, dass Älteste bibelfest sein sollen, dass Älteste sich in der Bibel auskennen sollen, dass die Ältesten sich einfach mit der Nahrung auskennen, die die Schäfchen brauchen. Sie müssen Gottes Wort kennen und die Gemeinde mit der richtigen Lehre versorgen. Das ist denen ihre Aufgabe. Das ist nicht nur Aufgabe des Pastors. Das wird heute gerne delegiert. Oh, der Pastor, der predigt. Der Pastor, der wird schon das Richtige predigen. Ich war in der Gemeinde, da haben die einen Pastor eingestellt, da habe ich gefragt, hier, wisst ihr denn, was der glaubt? Habt ihr mal mit denen drüber gesprochen, mit Ältesten? Wisst ihr denn, was er glaubt? Ja, der wird schon glauben, was wir glauben. Also wie leichtsinnig und wie unüberlegt, ja, wie einfältig eigentlich. Ja, und es gibt nur Knatsch in der Gemeinde, weil das eben nicht so ist, weil der Pastor eben nicht das glaubt, was die anderen glauben, weil es da dermaßen Unterschiede gibt. Also da haben die Ältesten eine Verantwortung, und das wird immer mehr, diese Verantwortung, die wird immer mehr steigen. Ja? Man kann das nicht delegieren, die Ältesten können das nicht delegieren, die Lehre. Die Gemeinde kann die Lehre nicht komplett von sich weg delegieren, nur an eine Person. Weil dann haben wir wieder ein Lehramt. Dann haben wir einen, der diktiert und der sagt, was richtig und was falsch ist. Und da wollen wir nicht hin. Wir wollen, dass jeder von euch selbstständig zu einer eigenständigen, begründeten Meinung kommt und dass er erklären kann aus der Bibel heraus, was wahr ist und was nicht, was richtig und was falsch ist. Wir wollen doch reife, erwachsene Christen haben und nicht irgendein Guru, der irgendwas sagt und wir hören alle zu. Und deswegen muss ein Ältester seine Nase in das Wort Gottes stecken. Er muss da halt die Bibel studieren. Nicht nur zur Lesen, zur Erbauung, so morgens mal 2, 3 Verschen, irgendeinen Bibelleseplan runterlesen, sondern sich wirklich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Was sagt das Wort? Und da gibt es so viele Möglichkeiten, sich darum zu kümmern, weil das Herz eines Hirten schlägt ja dafür, die Gemeinde zu versorgen. Und wenn jemand die Bibel liest, die Bibel auch zu lesen und zu sagen, klar, was sagt es mir, aber wie kann ich anderen Leuten das Wort Gottes weitergeben? Wie kann ich andere Christen mit dem Wort Gottes erbauen? Ja? Und bei mir ist das ständig so. Ich lese die Bibel und ich freue mich, entdecke was für mich, aber ich decke auch ganz viel, wo ich sage, ey, das ist wichtig, dass die das hören. Es begeistert mich. Wenn ich die Bibel lese, dann sage ich, das müssen die anderen wissen und das müssen auch die anderen wissen. Klar wollen die das nicht immer wissen. Ja? Manchmal bekomme ich ein Wort und gehe ganz begeistert zu jemandem und er sagt denen das. Wir können damit nichts anfangen, das gibt es natürlich auch. Ja? Aber es ist wichtig, dass wir das Älteste, die das Herz eines Hirten haben, sich die Nase in die Bibel reinstecken und einfach bibelfest sind, dass die Schäfchen, die anderen Gemeindemitglieder auch zu den Ältesten gehen können und fragen können, hör mal zu, ich habe das gelesen in der Zeitung, steht jetzt hier drin, Jungfrauengeburt ist alles Blödsinn und so. Stimmt das denn? Ja, das ist nicht nur Aufgabe des Pastors, es ist eigentlich Aufgabe jedes Einzelnen von uns, aber ganz besonders der Ältesten, sich auszukennen in der Bibel, das Wort Gottes zu lieben, es zu lesen, es zu lehren. Wie wollen denn die Gemeinden sonst, oder wie sollen die Gemeinden sonst vor Irrlehrern geschützt werden, von außen wie von innen? Und im Jahr 2017, muss ich euch leider sagen, gibt es mehr Irrlehre als vor 2000 Jahren, als vor 100 Jahren. Heutzutage, wo sich das Wissen im Jahr verdreifacht oder vervierfacht, das, was wir haben. Heutzutage gibt es mehr Irrlehre als sonst. Und heute ist auch Irrlehre viel einfacher zu hören. Du brauchst ja nur ins Internet gehen und dann hörst du dir deinen Lieblingsprediger an, da hörst du dir das Thema an, was du gerne möchtest, und zu dem Thema gibt es 20 verschiedene unterschiedliche Meinungen und es kann dich total verwirren. Und du hörst dir alles an und irgendwann hast du das Gefühl, ich kann überhaupt nicht selbst entscheiden mehr, wenn ich die Bibel lese, verstehe ich überhaupt nichts mehr. Und es ist nicht selten so, dass dann Leute auch bei mir im Büro sind oder dass Leute sich überlegen und total verwirrt sind, weil die gar nicht mehr wissen, was richtig und was falsch ist, was wahr ist und was nicht wahr ist. Wir leben in so einer Gesellschaft, in einer pluralistischen, wo es so viele unterschiedliche Lehre gibt. Und Paulus schreibt an Timotheus, bleib in der gesunden Lehre, lehre die gesunde Lehre. Bleib bei dem, was dir anvertraut ist, was du gehört hast. Zum anderen, das ist der Punkt, den ich machen will, auch gerade für die Ältesten, die sagen, ich will Ältester werden oder Älteste. Ja, Theologie ist viel zu wichtig, um es nur den Theologen zu überlassen. Es ist auch Aufgabe jedes Einzelnen, aber auch für den Ältesten, fit zu sein theologisch, um die Gemeinde zu lehren, um die Gemeinde vor Irrlehrern zu schützen, vor Spaltung zu schützen. Einfach fit sein. Deshalb müssen geistliche Hürden da auch wach sein und dieses Herz haben, ich will die Gemeinde versorgen, aber ich habe auch dieses Herz, ich will die Gemeinde verteidigen. Ja? Wenn jetzt jemand reinkommt und Irrlehrer, oder ich spreche jetzt Irrlehrer, da muss sofort die Tanja aufstehen, hier nach vorne, bam, mich da runterzerren, ja? Und die Gemeinde ja, vor mir schützen oder vor irgendjemand anders, der kommt. Da gehört auch Mut zu. Älteste, die ein Herz haben, ein Hirtenherz, müssen auch mutig zu sein, Irrlehrern zu widerstehen. Paulus schreibt, es werden Wölfe kommen. Wenn ich weg bin, werden Wölfe kommen und die Gemeinde zerfleischen. Und das haben wir gesehen, als Paulus weg war, als er gestorben ist, es kamen Irrlehrer in die Gemeinde. Auch als Paulus nachher im Knast war, kamen Irrlehrer in die Gemeinde und Paulus musste viele Briefe schreiben, weil da Irrlehrer in der Gemeinde waren. Das ist Aufgabe der Ältesten, die gesunde Lehre weiterzugeben und die Irrlehre auch zu bekämpfen, den Menschen Orientierung zu geben. Das ist dieses Herz eines Hirten. Und letztendlich ist Jesus der ultimative Oberhirte und an dem kann man sich ausrichten als Älteste, um zu sehen, was bedeutet es, ein Herz zu haben für die Gemeinde, ein Herz zu haben für jedes einzelne Mitglied, ein Herz zu haben auch für die Leute, die aus der Gemeinde raus sind, die nicht mehr zur Gemeinde kommen. Ich gehe fast kaputt, wenn ich dran denke, wer nicht mehr zur Gemeinde kommt. Auch Kinder, die im BU waren, die zur Gemeinde gehört haben. Das macht mich echt kaputt. Und ich will überlegen, wie erreichst du die? Wie kommst du mit den Leuten in Kontakt? Oder Leute, die so nicht mehr kommen, weil die Lebensumstände einfach blöd sind und haben sich irgendwie abgekapselt von der Gemeinde. Und klar ist man auch mit denen im Gespräch, aber es bricht mir das Herz, weil ein Schaf außerhalb der Herde hat keinen Schutz. Und die Gemeinde merkt, ob jemand der Älteste ist, ob jemand das Herz eines Hirten hat. Und darum geht es mir ja bei dieser ganzen Predigt. Einmal für die Leute, die sagen, ey, ich habe irgendwie das Gefühl, Älteste zu sein. Das ist irgendwie wichtig. Oder die am Überlegen sind, ist das Ältestenamt was für mich? Und für mich ist es wichtig, dass du einfach schaust, habe ich dieses Herz eines Hirten? Brenne ich für die Gemeinde? Ist mir die Gemeinde wichtig? Tut es mir weh, wenn es der Gemeinde schlecht geht? Tut es mir weh, wenn es Leuten in der Gemeinde schlecht geht? Ja, möchte ich die Gemeinde da mit gesunder Lehre versorgen, vor Irrlehrern schützen, mich hingeben für die Gemeinde, weil es mir einfach wichtig ist, weil Jesus mir diesen Dienst aufs Herz gelegt hat. Und für die Leute, die nachher auch ja wählen und wir alle letztendlich, ist natürlich auch wichtig zu gucken, hat diese Person dieses Herz für die Gemeinde? Hat diese Person das Herz? Und da muss man sich vielleicht auch mal mit denen unterhalten, mit den Menschen. Vielleicht kennt man ja sich auch nicht so, aber vielleicht ist wichtig, dass man, wir werden nächsten Sonntag ja sagen, wer sich zur Wahl stellt, und dass man mit den Leuten vielleicht auch dann spricht und dann rausfindet, hat er das Herz, hat sie das Herz für die Gemeinde? Und danach schaut und nicht nur damit Leute im Ältestenkreis sind. Und ich wünsche mir einfach, dass der Herr Jesus uns als der Herr der Gemeinde, uns als Gemeinde das schenkt, dass er Menschen beruft, dass er ihnen das Herz für die Gemeinde schenkt oder dass er ihr das Herz für die Gemeinde schenkt und dass er sie beruft und dass er ihnen das Herz eines Hirten gibt, damit die Herde sich geliebt und geborgen weiß. Und ich finde das so schön, ich will es jetzt noch zum Schluss, da höre ich ja wirklich auf, ja, dem Psalm 23 lesen. Und da wird dieses Herz des Hirten, ja, das ist ja aus der Sicht eines Schäfchen geschrieben. David schreibt es ja aus der Sicht des Schafes. Und ich finde, da wird dieses Herz eines Hirten, also wie sich das Schaf zum Hirten in Verbindung, in Beziehung zu Hirten steht, wird das deutlich. Wie denkt dieses Schaf über diesen Oberhirten, Herr Jesus? Und ich wünsche mir einfach, dass dieses Vertrauen, was David hier Herr Jesus ausspricht, den Oberhirten, dass wir das auch als Gemeinde unseren Hirten ausspricht und dass wir das uns auch so verdienen. Am Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und er führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst mein Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Ich bete mit uns. Herr Jesus, ich danke dir für dein Vorbild, dass du uns gezeigt hast, wie sehr du uns liebst, was es bedeutet, ein wahrer Hirte zu sein. Und es ist einfach der Hammer, was du getan hast für uns am Kreuz von Golgatha, dass du ja für deine Schafe, für uns dein Leben gegeben hast. Du hast alles gegeben. Du hast uns gerettet vor dem Verlorensein. Du hast uns so lieb, dass du uns nachläufst. Du verlässt 99 Schafe, um das eine Schaf zu finden. Und ich bitte dich, dass du ja hier Menschen ja einfach dieses Hirtenherz aufs Herz legst, dass du ihnen das schenkst, dass du auch die Ältesten ja dieses Hirtenherz noch weiter stärkst, dass wir immer weiter wachsen in diesem Bewusstsein, was es bedeutet, ein Hirte, eine Hirtin zu sein, dieses Herz zu haben für die Herde. Und ich danke dir, dass du ja uns ja die Gemeinde so aufs Herz legst, dass du uns die Gemeinde Gottes anvertraust, dass wir ja sie versorgen dürfen, dass wir sie beschützen dürfen, dass wir uns um die Gemeinde kümmern dürfen. Das ist ein Privileg, die Hirten haben, die Ältesten haben. Und dass du uns diese Bürde aufs Herz gelegt hast. Und ich bitte dich einfach, dass du diese Wahlen segnest, dass du ja die Menschen hervorhebst, die wir brauchen, dass du uns das auch im Ältestenkreis gibst, was wir brauchen. Und dass du der Gemeinde gibst, ja, das, was wir brauchen. Du hast gesagt, wir haben alles, was wir brauchen, und du wirst es uns geben. Und darum, ja, da will ich dir einfach vertrauen, dass du es auch tust, Herr. Und ich danke dir für die Ältesten, die wir auch haben. Ich danke ihnen, dass ich das auch erleben darf, dass du ihnen dieses Hirtenherz geschenkt hast, dass sie ja diese tiefe Leidenschaft und Sehnsucht auch gegeben hast für die Gemeinde. Und ja, und da danke ich dir einfach für. Und so bitte ich dich um deinen Segen für uns, und ja, wir vertrauen dir einfach da. Amen.